der Sherlock Holmes und der Dr. Watson unternehmen zusammen einen Campingausflug und nach einer guten Flasche Wein am Lagerfeuer legen sich die beiden schlafen und dann einige Stunden später weckt der Holmes seinen Freund auf und fragt den Doktor, mein Freund, was siehst du, wenn du nach oben schaust? Watson antwortete, ich sehe Millionen und Abermillionen von Sternen. Und was sagt ihr das? Fragt der Holmes nach. Watson überlegt und sagt dann, astronomisch gesehen, sagt das, dass Millionen und Abermillionen von Galaxien existieren. Theologisch gesehen sagt mir das, dass Gott existiert und dass alles wohlgeordnet ist. Und meteorologisch sagt mir das, dass es morgen wohl schönes Wetter geben wird. Aber lieber Freund, was sagt ihr denn das? Und der Holmes antwortet, Watson, jemand hat unser Zelt geklaut. Der Dr. Watson, der war sehr schlau, der wusste sehr viel, aber trotzdem hat ihm eine sehr entscheidende Einsicht gefehlt. Wir könnten vielleicht sagen, er hatte so einen blinden Fleck. Ihr kennt es vom Autofahren, dass es diesen toten Winkel gibt, wo man einfach nichts sieht. Und das war wohl eher ein unbeabsichtigter toter Winkel. Aber es gibt sicher auch Fälle, wo es eher absichtlich ist. Wo wir so einen bewussten blinden Fleck haben. Wo wir einfach nur das sehen wollen oder das sehen, was wir sehen wollten. Zum Beispiel der Jugendlichen, wenn ihr das Chaos in der Küche seht oder nicht seht. Oder in der Gemeinde, vielleicht ist es der Bruder oder der Schwester, dem ich eigentlich helfen sollte oder den ich ermahnen sollte. Und ich habe da so bewusst ein bisschen einen blinden Fleck und schau weg. Oder Politiker haben das, dass sie blind sind für die Fehler ihrer eigenen Ideologie. Ich kenne es vom Studium, ich habe mit so einigen Neomarxisten und Antifaschisten studiert, war sehr linksliberal hier auf der soziologischen Fakultät. Und die konnten sehr gut sehen, wenn es um die Verbrechen der Nazis ging und mit Recht. Das war furchtbar, was die getan haben. Aber auf der anderen Seite waren meine lieben Studienkollegen sehr blind für die Verbrechen infolge ihrer eigenen Ideologie. Das, was der Lenin und der Stalin und der Pol Pot angerichtet haben. Und das war nicht sehr unterschiedlich zu dem, was die Nazis getan haben. Oder Wissenschaftler, zum Beispiel evolutionsgläubige Wissenschaftler, die blind sind für den Hinweis Gottes in der Schöpfung. Sir Arthur Keith, ein Schützling von Darwin, hat zum Beispiel gesagt, die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist und das ist undenkbar. Blinder Fleck, das klammern wir mal aus, das darf nicht sein. Obwohl wir immer mehr von der Komplexität des Universums verstehen und das intelligente Design der Schöpfung verstehen, gibt es Leute, die einfach sagen, nee, das, was nicht wahr sein soll, was wir nicht wahr sein haben wollen, das darf nicht sein. Denkt an Kopernikus und Galileo in dem Zusammenhang mit ihrem heliozentrischen Weltbild. Aber das durfte damals nicht sein. Es berührt hier auch schon den Punkt, auch Theologen können betriebsblind sein. Kirche kann blind sein. Theologen können zum Beispiel die Bibel nur im Licht ihrer eigenen theologischen Brille sehen. Vielleicht ihrer Endzeittheologie, Dispensationalismus oder Calvinismus, was immer das theologische System ist. Und können blind dafür sein, dass es andere bibeltreue Sichtweisen gibt, vielleicht sogar die bessere Argumente haben als mein System. Und es ist auch möglich und ist wahrscheinlich eher wahrscheinlich, dass wir auch geistlich einen blinden Fleck haben können. Dass wir blind sein können für Sünde in unserem Leben, für falsche Einstellungen, Unterlassungssünden auch, ob bewusst oder unbewusst. Und diese Betriebsblindheit wird offenbar, wenn dieser blinde Fleck aufgedeckt wird. Wie wir dann reagieren? Tun wir Buße oder verleugnen wir das? Und heute werden wir Pharisäer sehen. Gerechte, gute Menschen. Aber in Bezug auf Jesus hatten die einen blinden Fleck. Und zwar sehr bewusst. Und wir werden heute wieder unseren Blinden sehen, den, den wir letzte Woche schon gesehen haben. Dieser Blinde, der im Laufe unseres Abschnittes heute immer mehr und mehr und mehr sieht. Und im Kontrast dazu eigentlich sehende Pharisäer, die physisch sehen konnten, aber die immer weniger und weniger und weniger sehen konnten, geistlich gesprochen. Lass uns erst nochmal diesen Anlass anschauen. Und der Anlass für diese ganze Diskussion heute ist, dass Jesus diesen blinden Menschen geheilt hat. Das letzte Mal sind wir hier mitten in dem Absatz stehen geblieben, deswegen möchte ich gern ganze Begebenheit nochmal lesen. Lass uns beginnen im Vers 1. Als er nun vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich in dem Teig Siloa, was übersetzt wird Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Einzige Blindgeborene, den Jesus geheilt hat, zumindest der einzige, von dem berichtet wird. Jesus hat mehrere Blinde geheilt, wissen wir aus den Evangelien. Und er hat es immer anders getan, immer auf unterschiedliche Art und Weise. Zu dem blinden Bartimäus hat er einfach nur gesprochen und hat gesagt: sei sehend. Anderen hat Jesus die Hände aufgelegt. Hier bei diesem Blinden sehen wir, dass Jesus auf den Boden gespuckt hat, einen Teig angerührt hat und den in seine Augen geschmiert hat. Also Jesus lässt sich nicht in irgendeine Schublade reinstecken in seinem Wirken. Es gibt keine Formel für sein Wirken. Und Jesus will auch nicht, dass wir so eine formelhafte Beziehung mit ihm haben. Er möchte eine lebendige, persönliche Beziehung mit uns haben, nicht das Anwenden von Formeln, nicht irgendwie so eine mechanische Religiosität. Er will, dass wir abhängig sind vom Heiligen Geist in unserer Nachfolge. Dass wir ihn fragen: Was willst du tun in meinem Leben, in meinem Dienst? Und wie willst du das tun, Herr? Für mich. Ich denke, es ist interessant, wenn wir uns selber mal in diesen Blindgeborenen hineinversetzen. Der sitzt da und bettelt. Und er sieht nichts. Der hat noch nie was gesehen. Er hat immer in Finsternis gelebt. Und wir wissen jetzt nicht, wie viel der mitgekriegt hat von diesem Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Wir wissen auch nicht, ob der vorher schon jemals von Jesus geheilt hat und gehört hat und davon gehört hat, dass er andere Blinde geheilt hat. Was wir wissen, ist, dass er hier sitzt und bettelt. Und alles ist schwarz. Und dann kann er nur etwas hören. Und irgendwie so das Gekratze am Boden, wo Jesus diesen Teig anrührt, und das nächste, was der Blinde mitkriegt, ist, dass er diese warme, feuchte Speichel-Drecksbrühe hier ins Auge geschmiert kriegt. Ziemlich ekelhaft, oder? Und der hat er nicht gleich gesehen, als Jesus das gemacht hat, sondern Jesus sagt zu ihm: Geh hin und wasch dich. Du bist der Blinde, wie fühlst du dich in dem Moment? Was denkst du als Blinder? Ich kann euch sagen, wie ich mich fühlen würde, ich würde mir misshandelt vorkommen. Wird zornig vielleicht, würde sagen: Hey Mann, was machst du denn da? Ich bin blind, du treibst irgendwie Spott mit mir. Was fällt dir ein, hier diese Spucke und diesen Dreck in meine Augen zu schmieren? Nee, das ist ekelhaft und das kratzt. Habt ihr schon mal Sandkorn im Auge gehabt? Naja, hat alles voll geschmiert. Ey, Mann, was soll das? Das ist Behindertenmisshandlung, was du da machst. Jesus, kannst du nicht in meinem Leben dasselbe tun, wie du es im Leben von anderen Blinden getan hast? Jesus, kannst du nicht einfach reden zu meinen Augen oder mir vielleicht die Hände auflegen? Warum diese Spucke und dieser Dreck? Was machst du mit mir, Jesus? Hast du dich schon jemals bei Jesus beschwert? Sagt, hey Jesus, ich mag nicht, was du tust in meinem Leben. Kannst du nicht vielleicht das tun, was du bei ihm oder bei ihr tust? Kannst du das nicht so machen? Bei mir, ich schätze dein Wirken, aber warum so? Wir müssen uns daran erinnern, dass Jesus sehr persönlich und sehr individuell mit uns wirkt. Dass wir uns nicht mit anderen vergleichen können. Wir müssen uns an Römer 8, Vers 28 erinnern, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Einfach, dass Gott es gut meint, dass er gute Pläne mit uns hat. Und er ist souverän, er ist allweise, er hat seine Gründe für das, was er tut, und er hat uns gesagt, dass seine Wege höher sind als unsere Wege, und das soll uns genügen eigentlich. Aber zurück zu den Blinden. Du bist der Blinde. Jesus hat ja gerade in dein Auge gerotzt und hier die Drecksbrühe in deinem Auge verschmiert und es rinnt dir runter. Und du sitzt doch immer blind da, es hat sich nichts verändert. Und dann sagt dieser Jesus, dieser Behindertenmisshandler zu dir, geh hin und wasch dich in diesem Teich Siloam. Verlass hier deinen Bettelplatz, riskiere vielleicht eine Einkommenseinbuße und geh hin, mach dich auf den Weg. Das war beschwerlich für einen Blinden, und wasch dich. Warum? Einfach, weil ich es dir sage. Vertrau mir. Würdest du gehen? Würdest du gehen, wenn Jesus dich auffordert, abgefahrene Dinge zu tun? Vielleicht Dinge, die du nicht voll verstehst, die nicht Sinn machen für dich? Wenn er zu dir sagt, vertrau mir einfach. Dieser Blinde hier schenkt Jesus sein Vertrauen. Erinnert mich an das, was Petrus gesagt hat. Als er zu Jesus gesagt hat, Jesus, ich verstehe zwar überhaupt nicht, macht keinen Sinn, was du mir hier aufträgst, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hier mitten am Tag runterlassen und nochmal fischen gehen. Ich will einfach tun, was du sagst, auf dein Wort hin. Dein Wort genügt mir, ich vertraue dir. Ich vertraue, dass du es besser weißt als ich, dass du es gut meinst mit mir. Warum dieser Spucke drecksfrei? Erstens, vielleicht war es eine Art medizinische Behandlung. Kommt uns seltsam vor, aber antike Autoren berichten, dass die damals geglaubt haben, die Leute, dass Spucke eine heilende Wirkung hatte. Zumindest haben die Leute das gedacht. Es ist kein Widerspruch zwischen Medizin und medizinischer Hilfe und übernatürlicher Heilung, Gottes Wirken. Gott heilt oft übernatürlich natürlich oder natürlich übernatürlich. Erinnert mich an Jakobus, der gesagt hat, dass die Ältesten die Kranken mit Öl salben sollen. Auch das war eine medizinische Behandlung eigentlich, und für sie beten sollen. Da ist kein Widerspruch zwischen Gebet und Medizin oder übernatürliche Heilung und natürliche Heilung. Hey, alle Heilung kommt von Gott. Ich meine, wenn mein Bein hier zusammenwächst, das ist Gottes Wunder. Zweitens könnte es eine symbolische Handlung gewesen sein. Ihr wisst, als Gott die Menschen erschuf, hat er sie aus dem Dreck der Erde geformt, aus dem Staub der Erde, und hat ihnen dann den Geist eingehaucht. Und hier haben wir eine Neuschaffung eines Auges. Dieser Mann war blind von Geburt. Es war mehr als nur eine Wiederherstellung eines Auges. Da wurde was ganz neu geschaffen. Vielleicht ist ihm erstmal eine Netzhaut gewachsen oder Nervenenden sind verbunden worden, sodass er zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt sehen konnte. Das ist eine neue Schöpfung. Und dann sagt er ihm hier, mit diesem Dreck in den Augen, geh hin und wasch dich im Teil Siloam. Und Johannes berichtet uns hier, dass Siloam übersetzt so viel heißt wie Gesandter. Wahrscheinlich geht es darum, der König Hiskia, in 2. Chronik 32 könnt ihr das nachlesen, der hat einen Tunnel durch den Felsen hauen lassen, um das Wasser von der Quelle, die außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem lag, nach Jerusalem hineinzuleiten, eben zu diesem Teich, damit sie, wenn die Stadt belagert wird, und die Assyrer, die waren gerade dabei, oder hatten zumindest vor, Jerusalem zu belagern, dass wenn die Stadt belagert wird, dass sie Wasser hatten innen in der Stadt. Und man kann durchlaufen, ich bin durchgelaufen durch diesen Schacht. Also das Wasser wurde von der Gihon-Quelle durch den Tunnel zu dem Teich Siloa gesandt, wenn man so sagen wollen. Und wahrscheinlich heißt er deswegen Gesandter. Ist natürlich geistig interessant, weil Jesus im Johannesevangelium immer wieder gesagt hat, der Vater hat mich gesandt. Ich bin der Gesandte des Vaters. Und dann beim Laubhüttenfest, Kapitel 7, wurde dieses Wasser aus dem Teich Siloa hier geschöpft und in den Tempel gebracht und ausgegossen. Und bei dieser Gelegenheit hat Jesus gesagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also viel Symbolik hier. Vielleicht eine Symbolik, dass wer sich in Jesus, dem Gesandten, wäscht, dass der eine neue Schöpfung werden wird. Drittens, warum Dreck und Spucke? Vers 13. Lesen wir, dass Jesus das an einem Sabbat getan hat. Und das hat ihn wieder mal in den Konflikt mit den Pharisäern gebracht. Weil laut den Schriftgelehrten war es verboten, am Sabbat Teig zu machen. Und es war auch verboten, einen Kranken zu heilen. Du durftest dein Leben retten, aber du durftest nichts weiter tun, um dem irgendwie Heilung zu bringen. Und Jesus hat diese pharisäischen Regeln schon des Öfteren herausgefordert und da immer wieder Konflikte gehabt und auch bewusst gesucht. Vielleicht ist das der einzige Grund, warum Jesus dem Teig in die Augen geschmiert hat. Aber wie auch immer, in Vers 7 lesen wir, dieser Blindgeborene ging hin und wusch sich und er kam sehend. Also sein Vertrauen auf Jesu Wort wurde belohnt, eine wunderbare Heilung, war auch ein messianisches Zeichen. Jesaja 29, Vers 18 wird zum Beispiel gesagt, an jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Und jetzt ist der Messias da, Jesus das Licht der Welt und dieser Blindgeborene wird zu einem lebendigen Zeugnis dafür, wer Jesus ist. Also er wird geheilt und er kam sehend, steht hier und ich glaube, dieser Geheilte, der ist nicht nur irgendwie normal herumgegangen. Hey, der war blind geboren, der hat noch nie was gesehen und jetzt versetzt euch in ihn hinein. Bis jetzt war die Welt für ihn alles nur Dunkelheit und Geräusche, Gerüche, das, was er mit seinem Tastsinn wahrnehmen konnte. Es gibt diese Geschichte von zwei Blinden, die auf der Parkbank sitzen und einer von ihnen niest und der andere sagt, hey Mann, cool, mach mir doch auch mal ein Bier auf. Aber jetzt konnte dieser Blinde zum ersten Mal sehen. Stellt euch das vor. Wie ist der herumgegangen? Ich persönlich glaube, der ist nicht gegangen, der ist gehüpft und er hat getanzt und er hat Amazing Grace gesungen, I once was blind, but now I see. ist stehen geblieben, hat die schönen Frauen bewundert, hat gesagt, oh Mann, ich wusste gar nicht, was hier so rumläuft, hat die Blumen betrachtet, die Tiere betrachtet. Oh wow, so sieht ein Esel aus. Das ist cool. Hat gestaunt über die Schönheit der Schöpfung, hat Gebäude gesehen, ein Tempel vielleicht, dieses wunderbare Bauwerk bewundert, hat gesehen, wie Vögel herumfliegen und der war von den Socken. Wow. Ich glaube, so ist er rumgelaufen. Ich glaube, der ist aufgefallen. Und er war stadtbekannt als der blinde Bettler. Und die Leute waren aus dem Häuschen, die konnten gar nicht glauben, dass es er war und was mit ihm passiert ist. Und wir werden jetzt im Kapitel 9 fünf Unterhaltungen sehen. Und beobachtet bitte, während wir da durchlesen, wie dieser Blinde immer mehr und mehr und mehr sieht, geistlich, und wie die Gegner Jesu wachsen in ihrer Ablehnung, wie die immer weniger und weniger sehen. Blinde wächst in seinem Glauben, die Pharisäer wachsen in ihrer Ablehnung. Zuerst sehen wir die Begegnung des Blinden mit Leuten, die ihn vor seiner Heilung gekannt haben. Vers 8. Die Nachbarn nun, und die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte, hey, ich bin's. Die Leute konnten es gar nicht glauben. Sie sprachen nun zu ihm, wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist jener? Er sagte, ich weiß es nicht. Er wusste nicht mal, wie Jesus aussah. Weiß es nicht. Ein Mann namens Jesus, das war sein Erkenntnisstand zu dem Zeitpunkt. Der hat mich gesund gemacht. Als nächstes sehen wir zweite Unterhaltung, die Leute bringen ihn zu den religiösen Autoritäten, die sollen dieses Wunder beurteilen. Vers 13, sie führten ihn, den einst Blinden, zu den Pharisäern. Vers 14, es war aber Sabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen auftat. Oh, oh, falscher Tag. War ein Verbrechen in den Augen der Pharisäer. Und jetzt verhören sie ihn. Nun fragten ihn wieder auch die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er sprach zu ihnen, er legte Teig auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Sie sagten nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Sehen wir den zweiten Schritt in seinem Wachstumsprozess. Er hat das Ganze weiter durchgedacht, was mit ihm geschehen ist, und jetzt sagt er, dieser Mensch Jesus, der ist ein Prophet. Das Licht geht ihm immer mehr und mehr auf. Im Gegensatz dazu, die jüdischen Leiter verhärten ihre Herzen mehr und mehr. Und im Neuen Testament wird das Auge oft als Bild für unser Herz gebraucht. Die werden geistlich gesehen immer blinder und blinder. Vers 18, es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden. Also die zweifeln jetzt die Fakten an. Und das bringt uns zur dritten Unterhaltung. Und zwar zwischen den jüdischen Leitern und den Eltern von diesem blinden Mann. Bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war, und war das erste Mal, dass dieser ehemals Blinde seine Eltern gesehen hat. Muss ein bewegender Moment gewesen sein für beide Seiten. Aber was für verrückte Umstände, unter denen es geschehen ist. Jetzt haben wir hier die Eltern und sie, die Pharisäer, fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde, aber wie er jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen aufgetan hat, wissen wir nicht. Er ist mündig. Fragt ihn. Er wird selbst für sich reden. Diese sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Die mochten Jesus nicht und haben gesagt, wer ihn als Messias bekennt, den schmeißen wir aus unserer jüdischen Gemeinschaft raus. Deswegen sagten seine Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Danke Mama, danke Papa. Hat einen Schiss. Aber auf der anderen Seite, sie waren nicht dabei, als Jesus ihn geheilt haben. Also sie bezeugen hier, was sie bezeugen konnten. Ja, das ist unser Sohn. Ja, der wurde blind geboren. Und ja, jetzt kann er sehen. Das waren die Fakten. Hätte eigentlich das Ende dieses Verhörs sein müssen. Hatten das Zeugnis des Blindgeborenen, hatten das Zeugnis seiner Eltern. Bessere Zeugen werden sie nicht mehr finden als die. Es war offensichtlich, dass hier ein ganz außergewöhnliches Wunder geschehen ist. Das Problem war natürlich, diese Fakten haben nicht zu ihrer Weltanschauung gepasst. Was nicht sein soll, das darf nicht sein. Und ihr werdet so ein Verhalten immer wieder sehen, wenn er mit Leuten über den Glauben diskutiert. Also zum Beispiel, wenn es um Schöpfung oder Evolution geht. Oder auch, wenn es um die Auferstehung Jesu geht. Die Auferstehung von Jesus ist eine der bestbezeugtesten Ereignisse in der ganzen Geschichte. Wir haben eine Riesenmenge von Augenzeugen, über 500 Augenzeugen, die alle behaupten, dem auferstandenen Jesus begegnet zu sein. Und Paulus sagt, die meisten von denen sind noch am Leben, also wenn ihr mir nicht glaubt, was ich bezeuge, dann geht doch hin und fragt die Leute. Hunderte Augenzeugen, darunter die Mutter von Jesus und seine Brüder und seine engsten Nachfolger, die 3,5 Jahre lang mit ihm unterwegs waren, Tag und Nacht zusammen waren. Ich meine, ganz sicher würden die ihn erkennen. Und dann haben wir 4 schriftliche Berichte und weitere Briefe, die die Auferstehung bezeugen. Das beste Zeugnis, besten Zeugen, die es gibt, haben wir hier. Simon Greenleaf, der war Professor für Recht an der Uni Harvard und er war ein Experte für Beweisführung vor Gericht. Der hat geschrieben, nach Gesetzen der Beweisführung, wie sie vor Gericht angewandt werden, gibt es mehr Beweise für die historische Tatsache der Auferstehung Jesu als für jedes andere Ereignis in der Geschichte. Also wenn du nicht an die Auferstehung Jesu glaubst, dann brauchst du auch nicht an Julius Caesar glauben oder Alexander den Großen oder dass Kolumbus Amerika entdeckt hat. Weil auch diese Dinge wissen wir auch nur durch Berichte von Augenzeugen und Geschichtsschreiber. Ich meine, wir haben keine YouTube-Videos davon. Und ja, Ereignis der Auferstehung war ohne Zweifel sehr außergewöhnlich, wie auch hier die Heilung eines blind Geborenen. Aber die Fakten waren eigentlich nicht sehr kompliziert zu überprüfen. Da war jemand, der erwiesenermaßen mausetot war, der gekreuzigt wurde, dessen Herz von einem römischen Speer durchbohrt wurde, der eingewickelt wurde und begraben wurde, ein großer Stein übers Grab gewälzt und dann nach 3 Tagen war er wieder lebendig und ist 100 Leuten begegnet. Außergewöhnlich, aber nicht sehr kompliziert zu überprüfen. Der war tot und jetzt lebt er. Sachlage ist eigentlich ziemlich einfach. aber das passt nicht in meine Weltanschauung rein. Es gibt doch nichts Übernatürliches oder Wunder oder Auferstehung und Gott gibt's nicht. Okay, aber die Fakten sprechen gegen deine Weltanschauung. Vielleicht solltest du deine Weltanschauung ändern und den Fakten angleichen. Und das ist nicht so einfach für die meisten, ihre Anschauung zu ändern, diese Weltanschauung, die sie lieb gewonnen haben, nach der sie ihr ganzes Leben ausgerichtet haben, das zu ändern, das ist eine Riesenveränderung, bedeutet eine Riesenveränderung auch praktisch im Leben. Und so war es auch hier für die jüdischen Leiter. Wenn sie die Fakten akzeptiert hätten hier, dann hätte sie das darauf hingewiesen, dass Jesus der Messias ist. Und das hat Auswirkungen gehabt. Das hat Auswirkungen gehabt auf ihre Rolle als Leiter. Hätten zugeben müssen, dass ihre ganzen dummen Sabbatregeln falsch sind, dass sie falsch gelebt haben. Hätten ihr Leben ändern müssen. Und das wollten sie nicht. Deshalb endet unsere Geschichte hier jetzt nicht damit, dass die jüdischen Leiter Jesus suchen und sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten, wie der Blinde das später tun wird, oder der geheilte Blinde. Deshalb sehen wir jetzt einen vierten Diskurs. Sie riefen den Geheilten nochmals zu sich, Vers 24. Sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre. Auf gut Deutsch, hör auf zu lügen. Sag jetzt die Wahrheit. Bekenn doch, was hier wirklich abgeht. Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Wir wissen, dass Jesus es nicht getan haben kann. War nicht bereit, ihre Meinung über Jesus zu ändern, ganz egal, wie die Faktenlage war, wie viele Zeugen es gab. Vers 25. Da antwortete er: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und das kann jeder von uns bezeugen, der zu Jesus gefunden hat. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Wir haben das gleiche Zeugnis. Und Leute, das Zeugnis von dem, was Jesus in eurem Leben getan hat, das ist machtvoll. Das ist machtvoller als jedes intellektuelle Argument. Und du kannst mit deinem Zeugnis deinen Glauben verteidigen. Ich meine, keiner kann das wegnehmen. Keiner kann gegen deine Erfahrung argumentieren. Manchmal sagen junge Christen: Oh, ich kann nicht mit Leuten reden, weil ich weiß so wenig. Egal, du hast ein Zeugnis. Und es ist machtvoll. Seht ihr, die gebildetsten Leute Israels konnten mit diesem Ungebildetsten in der ganzen Stadt vielleicht nicht mithalten, könnten nichts ausrichten. Und der wusste noch nicht mal viel über seinen Glauben. Also seid mutig und bezeugt, was Jesus in eurem Leben getan hat. Das ist machtvoll. Wenn Leute mit euch diskutieren wollen über Jesus und Kirche und Glauben und Evolution, Kontraschöpfung, wenn die streiten wollen mit euch, dann sagt doch einfach: Hey, ja, das ist interessant, aber darf ich dir erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe? Gib Zeugnis. Kann keiner bestreiten, was du erlebt hast. Lass mich dir erzählen, wie Jesus mein Leben verändert hat. Das ist machtvoll. Die jüdischen Leiter hier konnten nicht gegen das veränderte Leben des Geheilten argumentieren. Vers 26, sie sprachen wieder zu ihm: Was hat er dir getan? Wie tat er deine Augen auf? Er antwortete ihnen: Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Der war mutig. Dem war es egal, ob er ausgestoßen wird aus der Religion oder nicht. Hey, der hat Jesus getroffen und er hat sein Leben verändert. War alles andere egal. Und seht hier auch, dass er sich selbst als Jünger Jesu bezeichnet. Also der Mann namens Jesus und dann er ist ein Prophet und jetzt sieht er sich als seinen Jünger. so ein bisschen sarkastisch hier. Ich mag den Blinden, der war irgendwie ein cooler Typ. Aber war auch offensichtlich, dass die jüdischen Leiter nicht bereit waren, ihre Meinung zu ändern über Jesus. Vers 28, sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, dem er hier das Sabbatgesetz gegeben hat. Von diesen aber wissen wir nicht, woher er ist. Vers 30, der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat doch meine Augen aufgetan. Ihr seid die geistliche Elite und ihr könnt mir nicht sagen, wer der ist, der einem Blindgeborenen die Augen öffnet. Und jetzt belehrt er, der gerade so ein Babychrist ist, beziehungsweise vielleicht erst auf dem Weg dorthin ist, die religiöse Elite. Und Leute, ein Babychrist hat oft mehr geistliche Einsicht als ein Doktor der Theologie, der nicht bekehrt ist. Er sagt in Vers 31, wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn, am Anfang der Schöpfung, hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Also nächster Erkenntnissprung, er ist von Gott. Und es ist nicht absolut, was er hier sagt, wenn er sagt, Gott erhört nicht die Gebete von Sündern. Ja, Gott erhört die Gebete von Sündern, sonst könnten wir uns alle nicht bekehren. Gott erhört die Gebete von Sündern, die umkehren wollen, die mit ihm leben wollen. Was der Blinde hier sagt, ist, Gott wird sein Werk nicht durch die tun, die in Rebellion gegen ihn leben. Vers 34, diese religiösen Leiter sind jetzt beleidigt, dass der Geheilte sie belehrt hat. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünde geboren, weil er blind war, ne? Und du lehrst uns? Und sie warfen ihn hinaus. Das ist die letzte Reaktion von denen, die keine Argumente mehr haben. Fangen an zu spotten und es lächerlich zu machen und sich lustig zu machen über dich und dich zu schmähen und irgendwann brechen sie das Gespräch ab. Weigern sich weiter konfrontieren zu lassen mit den Fakten. Wir glauben, was wir wollen, egal was die Fakten sagen. Wir sind nicht interessiert an der Wahrheit. Denen geht es um Macht, nicht um Wahrheit. So hart war ihr Herz. Und für sie bleibt eigentlich nur mehr Gericht übrig. Fünfte Gespräch ist zwischen Jesus und seinem neuen Jünger. Vers 35. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, ich mag das, Jesus suchte ihn. Als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Auf gut Deutsch, ich bin es. Er aber sprach, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Er betete ihn an. Seht, wie er gewachsen ist in seinem Glauben. Es fängt an mit der Mensch Jesus zu Prophet, dazu, dass er von Gott ist. Und jetzt betet er ihn an als den Sohn Gottes, als seinen Herrn. Vers 39, und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Pharisäer hatten die Blindheit gewählt, die wollten Jesus nicht als Messias annehmen. Ihre Augen, das heißt ihre Herzen, waren vor dem Offensichtlichen verschlossen. Ich bin zum Gericht in die Welt gekommen, sagt Jesus. An Jesus scheiden sich die Geister. Und die erste Frage, die Gott im Gericht dir stellen wird, ist, was hast du mit Jesus getan? Wie stehst du zu Jesus? Das wird über deine Errettung oder über deine Verurteilung entscheiden. Wie stehst du zu Jesus? In Johannes 3, Vers 18 hat Jesus gesagt, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Er hat sein eigenes Gericht schon gewählt. Vers 40, einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen. Daher bleibt eure Sünde. Nur wer sich seiner eigenen Blindheit bewusst ist, der kann sehen lernen. Nur wer sich seiner eigenen Sünde bewusst ist und die bekennt, kann Vergebung erlangen. Wer sucht, der wird finden, hat Jesus gesagt. Das ist eine Frage der Einstellung hier. Pharisäer waren stolz. Sie haben gedacht, wir wissen alles, wir haben die Wahrheit für uns gepachtet, wir lassen uns von niemandem belehren oder uns von niemandem was sagen. Keiner kann uns umstimmen. Das mal Jesus selbst. Wir sehen. Hey, wir sind die Kinder Abrahams, haben sie gesagt. Wir sind die Kinder Gottes eigentlich, weil wir Abrahams Nachkommen sind. Wir brauchen Jesus nicht, wir wollen Jesus nicht. Und Jesus sagt, wenn ihr euch nicht retten lassen wollt, dann bleibt ihr in euren Sünden. So einfach ist es. Denn es gibt nur einen, der uns befreien kann von unserer Schuld, die uns von Gott trennt, von Gott dem Vater, und das ist Jesus. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand sonst hat für deine Schuld bezahlt. Nur er. Also was machst du mit Jesus? Wie stehst du mit Jesus heute? Glaubst du ihm? Vertraust du ihm? Und wie ist deine Erfahrung mit ihm gerade? Bist du geistlich am Wachsen? Wie ist deine Einstellung? Hast du vielleicht einen blinden Fleck oder so einen toten Winkel in deinem geistlichen Leben? Vielleicht einen blinden Fleck, der dich hindert in deinem geistlichen Wachstum? Leider, wenn das so ist, ist uns das oft gar nicht bewusst. Ich glaube, deswegen ist es immer wieder gut, wenn wir regelmäßig beten, so wie David gebetet hat im Psalm 139, erforsche mein Herz, Herr, sieh, ob irgendein böser Weg in mir ist, zeig mir die blinden Flecken in meinem Leben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du echte christliche Gemeinschaft lebst, dass du Kreis von Brüdern und Schwestern hast, die dich wirklich kennen, denen du dich wirklich öffnest, die in dein Leben sprechen dürfen. Weil oft sehen andere unsere blinden Flecke viel besser als wir selbst. Diese Stelle hier ist über mich und dich. Wir sind die Blinden, die geheilt wurden. Amazing Grace. A sweet sound that saved a wretch like me. I once was blind, but now I'm found. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Ich glaube, wir sind aber ein Stück weit auch in diesen Pharisäern. Es gibt keinen Stillstand im Leben als Christen. Wir sind alle am Wachsen. Die Frage ist, in welche Richtung wachsen wir? Entweder in die eine oder in die andere. Entweder wachsen wir näher zu Jesus oder wir entfernen uns vor ihm. Als jemand, der jetzt schon 24 Jahre lang Christ ist, ist diese Stelle für mich ernüchternd. Es ist ernüchternd, wenn ich diese religiösen alten Männer hier sehe, die geistig blind sind und festgefahren sind, die ihre eigenen blinden Flecken nicht mehr sehen können und denen es vielleicht sogar egal ist. Ich denke, diese Pharisäer, die waren alle mal junge, begeisterte Männer. Begeistert für das Wort Gottes. Begeistert vom Gesetz Gottes. Begeistert von Gottes Wahrheit. Und die haben sicher alle gehofft, den Messias eines Tages zu begegnen. Oh, wenn nur wir die Generation sind, die den Messias sehen können, wenn der Messias kommt. Das war die Hoffnung jedes Juden. Oh, wir wollen bereit sein für ihn, wenn er kommt. Und die haben mit ganzem Herzen diese Vision verfolgt. Die Pharisäer waren hingegeben, heilig zu leben, hingegeben, das Gesetz Gottes zu halten. Ich glaube nicht, dass sie als blinde Pharisäer begonnen haben, aber dann über die Zeit haben sie viel gelernt und haben einen großen Kopf, schweren Kopf bekommen von ihrem Wissen und sie waren angesehen bei den Menschen und sie sind stolz und überheblich geworden und haben begonnen, auf andere runterzusehen und sie sind kritisch geworden und haben gedacht, sie haben die Wahrheit für sich gepachtet und niemand durfte mehr in ihr Leben reinsprechen und sie sind gesetzliche Menschen geworden. Religion war für sie nur mehr das Befolgen von Gesetzen und tausenden dummen kleinen Regeln und das hat ihre Religion ausgemacht. Das war alles äußerlich, äußerliche Regeln, äußerliche Traditionen, dass wir die richtige Lehre haben. Und irgendwie war das auch bequemer, als Risiken einzugehen. Aber die hatten keine Gotteserfahrung mehr. Waren geistig eingeschlafen, waren geistig tot. Und waren zufrieden da drin. Waren sogar stolz drauf, auf ihre Religiosität. Und dann, als Jesus der Messias gekommen ist und er was Wunderbares getan hat, hat sie das nicht mehr gejuckt eigentlich. Außer, dass sie ihn kritisiert haben. Und das kann auch mit uns passieren. In der Offenbarung, Kapitel 3, lesen wir im Sendeschreiben von Jesus an die Gemeinde in Laodicea. Und ich bin sicher, diese Gemeinde hat nicht so begonnen. Aber da steht: dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt er, Amen, heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Hier haben wir eine göttliche Kotzreaktion. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden, ich brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Mann, völlige Selbsttäuschung hier. Rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, Erlösung, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Und wie gesagt, das Auge ist ein Bild für das Herz. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, sei nun eifrig und tu Buße. Ihr braucht Augensalbe. Ihr seid eigentlich blind, sagt Jesus zu dieser Gemeinde. Wo ist dein Herz? Hast du einen blinden Fleck in deinem Leben? Bist du geistig am Wachsen? In welchem Bereich deines Lebens ja, in welchem nein? Was müsstest du ändern? Was müsstest du tun, um weiter geistlich zu wachsen? Und das kann Verschiedenes bedeuten. Ich glaube nicht, dass es da eine 0815-Antwort gibt. Da müsst ihr euch vom Heiligen Geist führen lassen. Kann bedeuten, dass du dir wieder eine stille Zeit nimmst, täglich, was du vernachlässigt hast. Und es kann bedeuten, dass du am Gemeindeleben teilnimmst. Dass du anfängst, Koinonie, Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft wirklich praktisch zu leben. Kann heißen, dass du Schritte im Glauben machst. Dass du dich am praktischen Dienst irgendwie beteiligst an anderen. dass du vielleicht einen Missionseinsatz machst. Vielleicht ist dein blinder Fleck, dass du introvertiert bist und dass es dir schwerfällt, dich zu öffnen und auf andere zuzugehen. Vielleicht ist das was, was dich zurückhält, geistlich weiter zu wachsen. Und vielleicht ist die Lösung die Augensalbe dafür, dass du dich einer Kleingruppe anschließt oder dass du dich nach irgendjemandem ausstreckst, Schritt auf Leute zumachst. Vielleicht sagst du, für mich ist das kein Problem, ich bin extrovertiert, ich kann den ganzen Tag mit Leuten abhängen. Vielleicht ist für dich der Punkt, dass du ruhig wirst und dass du dir Zeit nimmst, Gottes Wort zu studieren, mal alleine zu sein mit ihm. Vielleicht bist du so ein Praktiker, der losläuft und losglotzt. Vielleicht ist für dich der Punkt zu wachsen, einmal ruhig zu werden, und vielleicht fällt dir das schwer, dich hinzusetzen, stillzusitzen, Gottes Wort zu lesen, zu studieren, auf ihn zu warten. Oder vielleicht ist es umgekehrt. Vielleicht bist du mehr so der Theoretiker, der gut sitzen kann und stundenlang studieren kann. Vielleicht bedeutet es für dich, geistig zu wachsen, das umzusetzen, was du gelesen hast. Das ist vom Kopf hier praktisch wert. Vielleicht bedeutet es für dich, dir mal die Hände schmutzig zu machen und praktisch zu dienen. Vielleicht ist dein blinder Punkt Menschenfurcht. Und die Herausforderung, wo du wachsen kannst, weiter wachsen kannst geistig, dass du rausgehst und deinen Mund aufmachst und anderen Menschen bezeugst, was Jesus für dich getan hat. Vielleicht bist du so der Machertyp, der Organisierte, der Dinge auf die Beine stellt, und vielleicht ist der blinde Fleck, dass du deine Familie dabei vernachlässigst. Peter Will hat bei der letzten Pastorenkonferenz darüber gepredigt und hat gesagt, ihr Pastoren, dient ihr euren Frauen? Wie sieht der Bereich eures Lebens aus? Vielleicht bist du ein guter Planer. Aber dein blinder Fleck ist Flexibilität. Vielleicht ist für dich der Punkt, geistig zu wachsen, dass du einfach mal rausgehst ohne fixen Plan und sagst, Jesus, führ mich. Wen soll ich ansprechen? Wem soll ich dienen? Vielleicht bist du eher der Spontane. Kein Problem für dich, das fällt dir leicht, dich auf neue Situationen einzustellen, aber vielleicht fällt es dir eher ein bisschen schwer, beharrlich zu sein, organisiert zu sein in deiner Arbeit, in deinem Bibelstudium, im Auswendiglernen von Gottes Wort. Vielleicht bedeutet Disziplin geistliches Wachstum für dich. Und dir vielleicht mal einen Tagesplan zu machen oder sowas in die Richtung. Vielleicht ist dein blinder Fleck Barmherzigkeit. Und der Punkt zu wachsen, dass du in ein Krankenhaus gehst oder jemanden Kranken besuchst oder von mir aus einen verfolgten Bruder oder eine verfolgte Schwester einen Brief schreibst, sie ermutigst. Vielleicht ist ein blinder Fleck, dass du nicht gibst, dass du geizig bist, dass du selbstsüchtig bist und habsüchtig bist, und vielleicht ist die Herausforderung, wo du geistig wachsen kannst, das, worüber der Markus Verstedt vor ein paar Wochen gepredigt hat, dass du mal mehr gibst, als du dir eigentlich leisten kannst. Vielleicht ist das die Herausforderung für dich. Vielleicht bist du emotional so ein sehr ausgeglichener Mensch, der keine großen Höhen und Tiefen hat und dem schwerfällt, sich zu begeistern für irgendwas. Vielleicht ist der Punkt zu wachsen für dich, dass du im Lobpreis mal die Hände hebst und sagst, Jesus, ich lobe dich und ich preise dich und ich lasse das auch mal raus aus mir und ich strecke mich aus nach dem. Oder vielleicht ist es umgekehrt, dass du sehr emotional bist und ständig die Hände oben hast und tanzt beim Lobpreis, und vielleicht wäre für dich ein Wachstumspunkt, mal stillzusitzen und auf den Herrn zu harren und einfach nur zu wissen, dass er Gott ist. Gibt kein Rezept. Ich kann euch nicht sagen, was in eurem Leben dran ist. Ich weiß vielleicht nicht mal, was in meinem Leben dran ist. Aber wir können Jesus fragen. Und er ist treu, uns die Dinge zu offenbaren. Ich will nicht irgendwie ein Programm aufstellen, irgendwie eine Liste, die wir abarbeiten. Geht um Beziehung. Aber lass uns das sicherstellen, dass wir geistlich wachsen. Und lass uns beten, dass Jesus uns das persönlich macht, dass das für jeden von uns konkret, persönlich, praktisch bedeutet. Amen. Jesus, wir wollen heute Morgen bitten, dass du in unsere Augen spuckst. Und Herr, dass du an unserem Herzen wirkst und dass du unsere Herzen erforscht. Und dass du uns zeigst, Herr, wo blinde Flecken in unserem Leben sind. Einfach Bereiche, die unser geistliches Wachstum hindern und behindern. Zeig uns, wo wir behindert sind, Herr, und streich du deinen Teig oder deine Augensalbe in diese Bereiche. Wir wollen einfach eine Minute still sein, Herr, und bitten, dass du zu uns sprichst jetzt. Ja, was bedeutet das für mich persönlich, was wir heute gelesen haben? Wo willst du, dass ich was ändere? Wo ist deine Herausforderung für mich? Ja. Sprich zu uns, Heiliger Geist, wir geben dir Raum. Öffnen uns dir. Danke, dass du lebendig bist, Herr. Und ich bitte dich, halt uns nah bei dir. Begleite uns diese Woche. Segne uns. Lass uns wachsen näher zu dir. Schenk uns Gottes Erfahrung. Und fordere uns heraus. Lass unseren Glauben nicht einschlafen, sondern weck uns auf, Herr. Und lass uns dich erfahren von uns heraus, Herr. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen und wir wollen dir erlauben, dass du uns wachrüttelst und dass du uns führst und dass du Neues tust in unserem Leben. Danke, dass du so treu bist und dass du uns so sehr liebst. Und dass du auch treu bist, mit uns zu gehen und ganz persönlich, individuell zu wirken in unserem Leben. Wir sind dankbar für dich, Herr, und dass alles, was du für uns getan hast und dass du bei uns bist, alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters. Wir lieben dich, Herr, wir danken dir. Wir loben dich. Wir bitten dich jetzt um deinen Segen.